Liebe Gemeinde, die Allianz Gebetswoche hatte sich ein anspruchsvolles Motto gewählt. Wo gehöre ich hin? Damit stellt man die Frage nach der eigenen Identität, nach der Zugehörigkeit, aber auch nach dem, was bleibt. Und angesichts der sich schnell verändernden postmodernen Gesellschaft und virtueller Welten in unserer digitalisierten Lebenswelt, bei schwindenden Gewissheiten und Traditionen und Herkunft, da ist das eine gute Frage. Aber auch eine Herausforderung. Wo gehöre ich hin? Das wurde in den vergangenen Gebetsabenden bedacht und von der Bibel her ausgelotet. Wo gehöre ich hin? Das ist aktuell. Das passt zu einem oft seit langer Zeit nicht mehr so geschätzten Begriff, aber der jetzt wieder in Mode gekommen ist, nämlich der Heimat. Wo gehöre ich hin? Das ist die Suche nach Heimat. Heimat geriet ja über lange Zeit in die Hände der Brauchtumspflege oder zum Musikantenstadel. Heimat, da denkt man doch gleich an Stammtische und Bierdümpfel. Aber angesichts der beängstigenden Globalisierung und weltweiter Migrationsbewegungen, da fragt sich mancher heute ängstlich, wo gehöre ich hin? Wo finde ich Heimat? Aber auch im bangen Blick auf den Schwund von Gemeindemitgliedern oder dem stagnierenden Gemeindewachstum, da fragen sich Christen und Christinnen bedrückt, wo gehören wir noch hin? Sind wir vielleicht auf dem Abstellgleis der ausgedienten Religionen, die gerade die junge Generation gar nicht mehr erreichen? Oder gehören wir in die Ecke von renitenten Minderheiten, die noch vielleicht so eine Art kirchlicher Heimatverein sind? Aber wir haben keine Antworten mehr für unsere Zeit. Wo gehöre ich hin? Das hört sich aber auch ein bisschen rückwärtsgewandt an, als ob man in der rasend schnell sich verändernden Zeit danach fragt, wo finde ich Ruhe? Für moderne Zeiten ist es nämlich typisch, dass der Mensch sich in einer Welt zurechtfinden muss, in der immer weniger von dem, was war und ist, künftig noch sein wird. Und dann schwinden die lebensweltlichen Bestände, die geeignet waren, uns Identität zu schaffen und Orientierung und Sicherheit. Und wir haben einen enormen Bedarf nach Konstanz. Denn wir können gar nicht das aushalten, uns immer ständig auf das Neue einzustellen. Und wir fragen unwillkürlich, was wird denn bleiben? Nun, die Antwort der modernen Theologie und Philosophie ist ganz einfach. Wenn die lebensweltlichen Prägungen wie Milieu, Konfession, familiäre Herkunft, Verwurzelung in der Region schwinden, dann lautet die Devise ein selbstbestimmtes Leben, ein eigenes, freies, selbstbewusstes Leben zu führen. Das stand gegen die überkommenen Rollen und Traditionen und Bindungen. Und tatsächlich, anders als jahrhundertelang können wir frei wählen. Wir können unsere Biografie gestalten und umgestalten. Und wir können unter Unmengen von Handlungsmöglichkeiten frei entscheiden. Das ist tatsächlich großartig, aber auch verunsichert. Und das geht auch nur in einer Gesellschaft, in einer so reichen wie unseren, wo der soziale Wohlstand noch weit verbreitet ist. Aber wir werden in unserer Zeit herausgefordert, unsere Biografie zu entwerfen, zu inszenieren. Wo gehöre ich denn hin bei all diesen Entwicklungen? Der Psalm 23 gibt zur Antwort drei kraftvolle Bilder: den Weg, den Tisch und das Haus. Aber zunächst werden wir auf den Weg genommen. Und das ist typisch für die biblische Überlieferung. Wenn wir nach Gewissheiten fragen, nach Heimat, nach dem, was bleibt, dann werden wir durch die Bibel auf den Weg gestellt, auf die Reise geschickt, auf den Weg gelockt. Und dieser Weg führt im Psalm 23 zunächst in ein Idyll. Denn wer den Psalm 23 hört, der sieht ihn auch. Das gelingt uns nicht bei allen Bibeltexten, aber beim Psalm 23, gell, da habt ihr die Bilder vor Augen. die saftigen Wiesen, die grünen Auen, die Wasserbäche, der wundervoll gedeckte Tisch, die wollige Schafherde, das ist doch so ein richtiger Kuschelpsalm, oder? Den lieben wir. Wir mögen ihn. Und für viele Menschen ist der Psalm 23 eine Art biblische Notration. Das einzige Stückchen Bibel, das sie noch kennen. Und in wie vielen Notsituationen wird gesagt, der Herr ist mein Hirte. Wie kommt das? Der Psalm 23 ist ein einfacher Text. Den können Kinder leicht lernen. Die Hauptaussage besteht aus zwei Sätzchen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird an nichts fehlen. Im Hebräischen sind das nur vier Worte. Einfach. Hier wird in wenigen Worten ein unerschütterliches Vertrauen ausgedrückt. Und es wird dabei nichts anderes getan, als zwei ganz fest zu verbinden. Den Hirten und das Schaf, den Herrn und mich. Ein Leben lang. Dieser Psalm wurde deshalb oft gern an Kinderbetten gebetet. Und liebe Gemeinde, an Sterbebetten. Was hat dieses Wort, dass es Kraft hat für Kinder, die sich in der Angst fürchten, in der Nacht fürchten vor der Dunkelheit und für Menschen, die sich vor der letzten Nacht fürchten? Der Psalm 23 kann uns begleiten vom Kinderbett bis zur Bahre und er hält dem Leben stand. Das ist für Kinder und Sterbende wichtig. Vielleicht hängt das alles mit der Entstehung zusammen. Man nimmt an, dass schon die Väter Israels und die Mütter, Abraham, Isaak und Jakob, unterwegs waren. Sie waren ausgesetzt in der Wüste den Gefahren. Sie suchten nach Essen. Sie waren schutzlos. Und da hat einer von ihnen es auf den Nenner gebracht. Gott ist ein guter Hirte für uns. Und als Israel ein großes Volk war, da haben sie wieder erkannt, Gott ist der Hirte Israels. Und als es dann ganz dunkel war um das Volk Israel im Exil, da hat es einer persönlich gesagt, der Herr ist mein Hirte. Nicht nur unserer Familie, unserer Sippe, unseres Volkes, er ist mein Hirte. Und so ein Vertrauen kann nur wachsen, wenn man Erfahrungen mit der Güte Gottes gemacht hat. Erfahrungen des wirklichen Lebens, Festtage, aber auch Verzweiflung, Bewahrung und Freude, Angst und Geborgenheit. Und wer diesen Psalm betet, der rechnet mit Gott in seinem Leben. Das ist keine Theorie, das ist Praxis, Lebenspraxis. Wo gehöre ich hin? Der Psalm 23 gibt eine ganz klare Antwort. In die Beziehung mit Gott. Identität finde ich in einer vertrauensvollen Lebensweise mit Gott. Auf dem Weg. Wir werden nicht auf Güter hingewiesen oder auf Orte oder auf Wahrheiten, sondern wir werden auf ein großes Du hingewiesen. Auf den Wegbegleiter, auf den Immanuel, Gott mit uns. Da gehören wir hin. Ach, und ich sehe es euch schon an. Wer ist denn so zufrieden und sorglos wie ein grasfressendes Schaf in Galiläa? Keiner von uns. Und wenn ich in die Medien und Nachrichten schaue, da schaudert's mich. Hält dieses Vertrauen stand? Das ist gerade die Provokation in diesem Gebet. Es hält stand. Es ist eben kein Stimmungslied, sondern es soll immer gelten. Der Herr ist mein Hirte auf sonnigen Weiden, aber auch im finsteren Tal, in Glückszeiten und in Not. Es gilt immer ein ganzes freies, bedrohtes, siegreiches Leben lang. Und deshalb bewährt sich dieser Glaube, diese Beziehung auch im dunklen Tal. Das wird hier nicht ausgespart. Aber es heißt hier nicht, und wenn ich schon wanderte im finstern Tal, geschieht mir kein Unglück. Das wäre naiv. Nein, der Bilder weiß, die Gegenwart des Hirten verhindert das Unglück nicht. Und auch wir machen Erfahrungen der Dunkelheit, in schwerer Krankheit, durch den Verlust von geliebten Menschen, durch enttäuschte Liebe, durch den nervigen Protest der Kinder gegen die Eltern. Aber wir dürfen wie der Beter daran festhalten. Du bist bei mir. Und interessant, hier wechselt der Beter die Person. Er kommt im finsteren Tal zum Du. Das dürfen wir auch tun. Der gute Hirte ist bei uns. Und das bleibt. Und es hat ihn viel gekostet. Jesus Christus, der gute Hirte, hat um unsertwillen das Todestal durchstritten, ein für alle Mal. Und er allein hat Gottverlassenheit erlebt und deshalb im Leiden und im Sterben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Da gehöre ich hin. Aber der Psalm 23 wartet noch mit einem anderen schönen Bild auf uns. Es wird vor uns dargestellt ein gedeckter Tisch, ein schön gedeckter Tisch, der auf einen großzügigen Gastgeber hinweist. Und über ihn heißt es, er salbet mein Haupt mit Öl und schenket mir voll ein. Was für eine Lebensfreude ist dieser Tisch. Da werden Essen und Trinken und Ruhe und alles, was man genießen kann, von aufgenommen. Und ein fürsorglicher, großzügiger Gastgeber, der uns liebevoll bewirtet. Ist das nicht ein schönes Bild der Zufriedenheit? Aber nicht nur das, sondern es ist ein Bild, das anschaulich wird für Gott. So ist Gott. Er ist ein großzügiger Gastgeber, der uns den Lebenstisch deckt. Und der den Einzelnen wahrnimmt und ihn salbt und sich freut an seiner Zufriedenheit. Einen solchen Gastgeber haben wir, einen solchen Gott haben wir. Den kann man doch weiterempfehlen, oder? Gott als unser Schöpfer lädt uns ein an seinen Tisch mit Schöpfungsgaben randvoll, überfließend, wohlschmeckend, duftend. Und das hat er für uns gemacht. Von diesem Bild, von diesem Tisch geht Kraft aus. Merkt ihr das? Denn es will uns zeigen, ihr seid willkommen. Ihr alle seid willkommen. Und das ist so ein wunderbares Gefühl, das kennt ihr doch auch. Manchmal denke ich, dass jeder Mensch eine große Sehnsucht danach hat, willkommen zu sein. Denn dann weiß man sich angenommen, geliebt, da ist Zuneigung spürbar und Wärme. Und dieses Bedürfnis steckt ganz tief in uns, ich möchte willkommen sein. Und wie unangenehm ist es, wenn man nicht willkommen ist. Oder wenn man den Eindruck gewinnt, ich bin nicht mehr willkommen. Weil ich nicht mehr jung bin, weil ich nicht mehr attraktiv bin, weil ich nicht erfolgreich bin, nicht gesund bin. Und hier stellt uns der Psalm 23 den wunderbaren, gedeckten Tisch vor Augen. Wir sind willkommen. Und er bereitet diesen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Der Tisch ist gedeckt angesichts drohender Feinde. Na, also mir würde der Appetit vergehen, wenn mir die Pfeile um die Ohren sausen. Was heißt das denn? Im Angesicht meiner Feinde? Sollen die Feinde ordentlich neidisch werden, wie Gott uns wunderbar bewirtet? Nein. Im Angesicht meiner Feinde heißt, an diesem Tisch Gottes werden aus Feinden Freunde. Die ehemaligen Feinde und Freunde feiern gemeinsam an Gottes Tisch. Das ist das Wunder der Gemeinschaft. Und für uns versinnbildlicht ganz besonders im Tisch des Herrn, an dem wir Abendmahl feiern. Das sind diejenigen, das sind wir, die vorher Feinde waren, die mit sich selbst nicht zurechtgekommen sind, miteinander nicht zurechtgekommen sind, die Hass und Neid empfunden haben. Sie kommen zusammen an den Tisch des Herrn. Und da sind wir willkommen. Wir sind willkommen. Glaubt mir, wir haben, wie kaum andere, Kraft für eine Willkommenskultur, weil wir selber willkommen sind. Und es hat unseren Herrn Jesus Christus viel gekostet. Er hat sich selbst gegeben. Er hat sich in die Hände seiner Feinde gegeben. Und wie nennt er uns? In Johannes 15, ihr seid Freunde. Wir sind willkommen. Da gehören wir hin, an den Tisch des Herrn. Und dann haben wir das letzte Bild. Auf die Frage, wo gehöre ich hin, antwortet der Psalm 23, in das Haus Gottes. Vers 6, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Oder nur Güte und Treue verfolgen mich alle Tage und ich bleibe im Gotteshaus mein Leben lang. Ach, hier ist jetzt endlich vom Haus die Rede. Das haben wahrscheinlich schon einige unter euch gedacht. Hier ist endlich vom Bleiben die Rede. Grüne Auen, klares Wasser, gute Stimmung. Und jetzt ein Haus voller Glück. Heimat. Heimat finde ich im Haus des Herrn. Hier haben wir endlich sicheren Boden unter den Füßen. Aber was heißt denn das? Ist das vielleicht ein Hinweis auf den Tempel in Jerusalem? Dort, im Kult, im Gottesdienst, im Lobpreis, hat sich Gottes Gegenwart gezeigt. Und aus dieser Nähe, im Tempel, möchte der Beter nie wieder verschwinden. Hier will er bleiben. Wie heilig ist diese Stätte, Gottes Haus, Begegnung mit Gott. Und da wollen auch wir nicht wieder weg. Und ich glaube, das können wir auch gut nachvollziehen, wer schon einmal lange krank war oder auf einer langen Reise oder lange nicht in den Gottesdienst gehen konnte und dann wieder in die Gemeinde gehen konnte. Und wer im Haus des Herrn bleibt, in dieser permanenten Verbundenheit mit Gott, der wird vom Glück verfolgt. Das ist ja seltsam. Gutes und Barmherzigkeit, die beiden göttlichen Wirkweisen, folgen uns unser Leben lang. Sie verfolgen uns. Und hier wird die Verfolgung, vor der wir uns so fürchten, umgedreht. Gutes und Barmherzigkeit verfolgt mich. Na, jetzt würde sich doch noch eine gute Ermahnung hier schick machen. Man könnte doch jetzt zum Beispiel sagen, kommt gefälligst alle regelmäßig in den Gottesdienst, in das Haus Gottes. Ja? Beteiligt euch mal regelmäßig in der Gemeindearbeit und an der Evangelischen Allianz. Das würde doch jetzt passen, oder? Bleiben im Hause des Herrn, ein Happy End für die Gebetswoche. Aber schauen wir noch einmal genau hin. Und beziehen wir die zweite Bibelstelle mit ein, aus Johannes 14, 2 bis 3. Das Wort vom Haus weist uns nicht in den Besitz, in einen Ruheort, hinter sichere Mauern ein. Ein Bleiben im Haus des Herrn steht inmitten eines Wegepsalms, eines Gebetsweges, eines Lebensweges. Und obwohl hier nicht mehr vom Gehen die Rede ist, sondern vom Haus, vom Zurückkehren, Ankommen, Bleiben, ist das Haus Gottes kein Ort der Abgrenzung von anderen. Keine sichere Tradition, kein glattes konfessionelles Profil, keine Kirche. Identität und Heimat gewinnen Christen und Christinnen nicht an alten Gewissheiten oder in geistlichen Schutzräumen. Den Heimatbegriff haben ja in den letzten Jahren vor allem Bewegungen am rechten Rand unserer Gesellschaft okkupiert. Eine davon nennt sich die Identitäre Bewegung. Und sie setzen sich dafür ein, dass die lokalen, regionalen, nationalen, europäischen Identitäten zu erhalten sind. Und radikal wenden sie sich gegen eine von ihnen diagnostizierte Masseneinwanderung des Islam, einer Islamisierung. Und deshalb soll die ethnokulturelle Identität gewahrt bleiben. Jeder in seinem angestammten Gebiet. Und solch ein Kampf um die Heimat lebt dann von der Verteufelung des Fremden. Was heißt dann Haus des Herrn, Heimat für uns? Ist unsere geistliche Heimat auch so ein angestammtes Gebiet? Ist Gottes Haus auch ein Identitätsangebot, das von der Abgrenzung lebt? Von drinnen und draußen? Von zugehörig und fremd? Oder von Glinus? Wisst ihr, was Glinus heißt? gläubig in unserem Sinne. Sicher, ich glaube, dass viele Christen und Christinnen in einer Art Rückwärtsgewandtheit und Traditionspflege leben. Nach dem Motto, wenigstens in unserer Gemeinde ist die Welt noch in Ordnung. Hier kann man sich wohlfühlen, möglichst den Verstand an der Garderobe abgeben und geistlich chillen. Ich habe in den vergangenen Jahren nicht so häufig in Taufzeugnissen gehört, als den Satz, ich fühle mich wohl in der Gemeinde. Wohlfühlgemeinden, Komfortzonen, in die ich zurückkehren kann nach dem Kampf der Woche. Aber die Bibel und der Gott der Bibel kommt bei solchen Gedanken uns in die Quere. Denn es gibt keine biblische Heimat als ein Idyll, sondern die Heimat, so wie sie die Bibel uns lehrt, ist eine Utopie. Nicht das Bleiben ist der Modus unserer Gottesbeziehung, sondern das Wandern mit einem Gott, der mit uns ist. Heimat ist dort, wohin es uns zieht. Das ist kurios. Wir wären gerne dort, wo wir noch nie waren. Jetzt wird es ein bisschen schwer. Das ist ein futurisches Konzept von Heimat. Jetzt muss die Professorin hier beweisen, dass sie klug ist. Ich möchte aber, dass ihr es versteht. Ein futurisches Konzept von Heimat. Der Heimweg ins Vaterhaus ist der Ruf in die Zukunft. Könnt ihr das mitschreiben? Gehirnmäßig? Der Heimweg ins Vaterhaus ist der Ruf in die Zukunft. Heimat, da wo ich hingehöre, das steht dann nicht für etwas Vorgegebenes, in das ich hineingeboren worden bin oder hineingetauft worden bin, sondern Heimat ist noch das Ausstehende, das, was wir noch erwarten. Das ist kein Besitz. Futurisches Heimatdenken, das gehört zu Juden und Christen. Denn schon ihr Stammvater wurde gesagt, geh aus deinem Vaterhaus. Deine Zukunft liegt in einem anderen Land, wo ich mit dir sein werde. Heimat ist keine Herkunftsbezeichnung für Christen. So hat die frühe Christenheit es erkannt. Unsere Heimat ist im Himmel. Also eine Ausrichtung nach vorne. So heißt es auch in dem Bibelwort, das noch dazugefügt wurde von der Allianz. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Darauf gehen wir zu. Viele Wohnungen. Mei, das ist eine großzügige himmlische Wohngemeinschaft, auf die wir zugehen. Und nicht irgendwie Wohnungen, die für Eliten vorgesehen sind. Eine großzügige himmlische Wohngemeinschaft. Und deshalb ist unsere Beheimatung nicht in irgendeinem innerweltlichen Geschehen zu Hause. Sondern nichts Innerweltliches ist ja von Dauer. Auch nicht unsere Gotteshäuser, auch nicht unsere Gemeinden, sondern für Christen liegt der Heimatanker im Unvergänglichen. Und es liegt in der Zukunft und ist unser Fernweh. Es kann darum nicht gehen, dass wir uns als Christen und Christen heimlich einrichten in der Welt. Sondern wir sollen immer wieder festhalten, das ist hier vorläufig, das ist nicht endgültig. Und daraus, aus dieser Lebensspannung, können wir auch kritisch auf unsere Zeit schauen, können wir auch Antworten geben für Menschen, die danach fragen, wer Gott in unseren Zeiten ist. Dafür gewinnen wir Kraft für ein Leben zwischen Exodus und Exil. Und so wird im Psalm 23 die Gottesherrschaft besungen und betend angewandt in all ihren Facetten. Ein Gott, der mit uns ist. Wir sind bei Gott. Wir gehören zu Gott, wir kommen zu Gott zurück, Heimkehr. Und dann merken wir, dass dieser Psalm im Grunde genommen aus Erfahrungen sich speist, der Fremde und des Exils und der Wanderung. Unabhängig von unserem Aufenthaltsort gewinnen wir Heimat bei Gott. Der Weg, der Tisch, das Haus. Und dann wieder der Weg bis zum Ziel. Dahin gehören wir. Amen.